ARD. Talk mit Tees.
Weißt du, wir haben bewusst gesagt, es ist ein Krimi aus Passau und nicht der Passau-Krimi oder der Barcelona-Krimi oder der Scheißdrecks-Krimi. Ich habe das gesagt, hey, das halte ich nicht aus. Ich mag nicht dieser Krimi-Schauspieler sein, die von diesen 0815-Krimis da abgefrühstückt irgendwie. Bist du nicht die Kleine, die ich schon als Burge eingehabt habe? Ich habe nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit den Augen zwinkert hast. Geht halt durch die Welt und sagt, die Geister. Das sind alles wir. Das Universum und ich haben uns kurz die Hand gereicht und haben gesagt, okay, let's go.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe gute Gespräche, echte, auch oft überraschende, bei denen du auch noch nicht weißt, was letztendlich dabei herauskommt. In dieser Folge habe ich mir eingeladen, den österreichischen Schauspieler Michael Ostrowski. Nicht nur Schauspieler, er ist Regisseur, Autor, Moderator, manchmal auch Musiker. Und das ist einer, der schafft, seinen Figuren Tiefe zu verleihen. Und trotzdem immer so eine gewisse Exzentrik beizubehalten und das alles mit viel Humor. Er ist zum Beispiel der Privatdetektiv Ferdinand Zankl in der ARD-Reihe Ein Krimi aus Passau. Viele kennen ihn als Pathologen Günther aus der Eberhofer-Krimi-Reihe, also Kaiserschmarrn-Drama, Grießnockel-Affäre, Sauerkrautkoba und so weiter und so fort. Oder ihr habt ihr vielleicht auch in der Känguru-Verschwörung gesehen. Michael hat etwas sehr Verschmitztes, Freundliches, Positives. Er hat eine unglaubliche Leichtigkeit, oft in seinen Rollen, aber eben auch im echten Leben. Das ist so einer, mit dem möchtest du gerne einen Abend verbringen. Oder im Fall von Schauspielerin Hilde Dalek, das ganze Leben. Wir haben uns getroffen in seiner Heimatstadt Graz und er hatte eigentlich wie immer schon einen vollen Tag hinter sich als mehrfacher Familienvater, Autor, Regisseur und Schauspieler. Ihr werdet erfahren, warum Würfeln eine besondere Rolle in seinem Leben spielt. Und es geht immer wieder um die besonderen Momente im Leben, die passieren und einen dann ein ganzes Leben lang begleiten. Wir bestimmen außerdem die Werte, die für ihn am wichtigsten sind im Leben, was er gar nicht so toll fand zunächst mal, aber dann doch daran großen Spaß hatte. Und ihr hört, warum der österreichische Dialekt nicht aussterben darf im Film. Viel Spaß mit dem Herrn Schauspieler und was er nicht noch so alles ist.
Ein Podcast von SWR3.
Hello.
Hello. Hello, sagen wir in Graz.
Ja, servus, grüß dich.
Hello, aber du bist ja auch international.
Yes,
du bist
well, ja schon, I am, all right, yeah.
Well, you've traveled around the world. I mean, you've seen everything.
Yeah, I've been there, done that.
Ja, na, wir sind bei dir zu Hause. Wir sind in Graz.
Im Studio.
Nein, im Studio. Nein, wir sind in deiner Stadt in Graz. Und sprechen natürlich heute ein bisschen über die Parallelität der Dinge.
Schön.
Oder?
Ja.
Das ist doch, im Prinzip ist es doch der Begriff, der einfach dein Leben beschreibt.
Haben wir da schon mal drüber
gesprochen? Nein, haben wir nicht.
Weil ich habe gestern was rausgefischt aus meinen so Dingen, die man sich immer zusammenstellt und denkt, da schaut man eh nie wieder rein. Und da bin ich draufgekommen, dass ich eben Seminararbeit gemacht habe und ein Referat dann mal im Französischstudium über Boris Vian. Und der Boris Vian, der hat autobiografiert, oder eine Biografie war es, glaube ich, über ihn, der hat gesagt, Les Vies Parallèles de Boris Vian. Und da habe ich mir immer gedacht, so als junger Student, was soll das heißen, die parallelen Leben. Aber irgendwann habe ich es kapiert, weil der so viel gemacht hat. Und deswegen ist mir gerade Parallelität sehr geläufig und ich denke sehr viel drüber nach.
Ja, guck mal, und was denkst du darüber nach?
Dass mich irgendwie das schon angezogen hat von dem Boris Vian, also wie in der Schule war und dann wie ich studiert habe, dass der so parallel, und ich meine, Les Vies Parallèles de Boris Vian als Biografiename ist ja auch schon spannend eigentlich. Und dass ich, je älter ich wäre, desto mehr verstanden habe, was alles gemeint sein kann über parallele Leben.
Also bei dir passiert ja grundsätzlich immer sehr viel parallel. Mhm. Ich meine, wir alle spielen ja verschiedene Rollen den ganzen Tag über, ob nun Vater, Tourist, was auch immer. Welche Rollen hast du heute an diesem Tag schon gespielt?
Boah, also ja, Vaterrolle gespielt, klar. Freundesrolle gespielt, Hausmann, Zusammenräumer, Müll wegbringer, Autor, kurzer Anflug von, ich könnte hier weiterschreiben und dann doch zusammengeräumt. Also solche, kurz ein Drehbuch gelesen, also Schauspielerrolle, geschrieben über einen Film, den ich als Regisseur jetzt gerade gemacht habe. Da habe ich kurz mit der Produktion geschrieben, also war ich auch in der Regierolle. Ja, also das sind jetzt ein paar und jetzt bin ich in der interviewten Rolle. Interessant.
Ja, und du brauchst es, oder?
Was?
Diese Action. An verschiedenen Fronten.
Das Lustige ist, ich sehe mich ja extrem noch im Gegenteil. Nach nichts. Also tatsächlich. Ja. Also das ist jetzt keine Rederei, sondern ich wünsche mir ja nichts, damit ich es wieder mit Dingen anfühlen kann, das Leben. Mhm. Aber das geht halt nur, wenn die Parallelitäten in gewisser Weise auch wieder mal abebben. Und das ist momentan eher mein Thema. Wie schaffe ich es, dass die Dinge mal kurz eine Ruhe geben? Also, dass das Wasser kurz mal still ist, damit wieder was entstehen kann.
Wann war das letzte Mal der Fall, dass du einfach wirklich einen Tag Ruhe hattest? Wie weit müssen wir zurückgehen? Bis du 4 warst? Oder wie weit gehen wir denn zurück? Also der letzte Tag, an dem du mal wirklich so gut wie nichts gemacht hast.
Also das kann ich schwer sagen. Ich war schon immer wieder mal tageweise, wenn du zum Beispiel einen Dreh hast und dann hast du einen Tag dazwischen frei. Ich sage jetzt zum Beispiel Krimi aus Passau Dreh und du drehst Montag, hast Dienstag frei und drehst am Mittwoch. Dann ist dieser Dienstag eigentlich ein freier Tag. Mhm. Das gibt's. Und das heißt in gewisser Weise, das ist nicht oft, aber das gibt's und da ist schon ein bisschen so, das kenne ich schon. Das gibt diese Tage und deswegen habe ich das schon hier und da, aber halt über längere Zeit nicht.
Ja. Wenn du arbeitest, was du jeden Tag tust, es gibt immer irgendetwas zu schreiben oder auch zu lesen. Was sind die Dinge, du hast gerade Boris Vian und eine Biografie erwähnt, was sind Dinge, die generell dich inspirieren?
Ja, sehr viel Literatur, muss ich sagen, immer schon, als Kind schon, extrem. Aber auch Filme, das hat mich, obwohl ich mir das nie, also ich wollte ja nie so in diesen Beruf gehen, aber das war halt so was automatisch, was mich schon schwer geprägt hat. Komödien, muss ich echt sagen, lustige Leute, die haben mich immer schon geprägt, schon als Kind. Freunde, extrem, also Spaß haben mit Freunden, dieses Auseinandersetzen mit Leuten auch ein bisschen. So das, also ja, jetzt habe ich gleich vergessen, was die Frage war. Was hat mich
was dich inspiriert.
Also inspiriert.
Zum Beispiel Freunde, das finde ich auch ganz schön, ja. Freunde inspirieren. Ja. Welcher zum Beispiel?
Welcher?
Ja, welcher Freund hat dich zum Beispiel mit was inspiriert?
Der Bojo zum Beispiel, der Bojo, der Freund von mir, Arnold, Bojo.
Warum heißt der Bojo?
Das weiß ich nicht.
Irgendwann, also Bo wie Bo, französisch, schön?
Nein, Bojo wie Bozo, B-O-Z-O, Bojo. Okay. Ich glaube, weil es hat einen Fußballspieler gegeben, Bojo Bakota, bei Sturm Graz. Und ich glaube, das ist daher gekommen. Und ich meine, der zum Beispiel einfach aufgrund seiner Art, weil er einen guten Humor gehabt hat, einfach lustig war und lieb und also verschmitzt.
Mhm. Das ist ja alles wie du, es klingt wie du. Oder? Ist das so?
Ja, aber wir waren uns ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich. Und ich glaube, es ist jetzt nur ein Beispiel, dass diese Freundschaften haben mich extrem geprägt immer. Ja. Der Austausch mit diesen Menschen, dieses sozusagen das im Kontakt sein und den Schmäh laufen lassen und auch die Sprache, weißt du, so.
Ich habe neulich eine E-Mail bekommen von einer unserer Podcast-Hörerin und ich weiß gar nicht, ob ich die weitergeleitet hatte schon. Auf jeden Fall, ich will sie nur ganz kurz mal vorlesen. Es war eigentlich ganz schön. Sie kommt nämlich aus Graz und erzählt, dass sie in den 1990er Jahren in Graz studiert hat, Germanistik und eine Fächerkombination. Diese Fächerkombination hatte ihren Heimathafen am Institut für Anglistik. Dort gab es einen jungen Mann, der als Tutor Studienanfängerinnen und Anfängern beraten hat. Er war extrem nett und charismatisch. Genau, es war Michael Ostrowski.
Sehr lustig. Du hast mir nur kurz davon erzählt, aber ich weiß nicht, viel mehr weiß ich nicht. Ja.
Ja, das fand ich auch wirklich so schön. Scheint sich auch gar nicht so viel geändert zu haben seitdem. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Sehr lustig.
Als alles angefangen hat.
Ist lustig, wenn sowas von außen kommt irgendwie, oder? Weil,
ja.
Ich habe gern studiert, ich habe gern Sprachen studiert. Ich habe auch das Lustige ist ja, ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, man sollte noch mehr machen. Also ich habe Englisch, Französisch studiert als volles Studium, Lehramt plus dem Fächerbündel als Zusatz. Also ich habe eigentlich sozusagen drei Sachen studiert und habe dann die Frau Anfrage kriege, ob ich Tutor sein möchte. Also, das haben wir doch, der mache ich halt. Ist ja wurscht, bin ich Tutor.
Die Parallelität der Dinge.
Eben deswegen lache ich, weil es eh schon wieder das ist. Und parallel war ich dann auch noch auf der Romanistik Tutor und so. Und hab dann aber das Fächerbündel aufgehört nach 2 Jahren. Das war eigentlich ein schlechter Tutor, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Also war es ja für Jus, das zwar cool gefunden, aber ich war der Tutor, der die Leute gesagt hat, hey, das ist das Fächerbündel, und dann aufgehört hat, einfach abgebrochen. Ja, aber das war schön und ich freue mich, dass sie da so eine Erinnerung hat an das. Ich habe das, glaube ich, die Dinge immer gern gemacht, die ich gemacht habe.
Kannst du eigentlich leicht Nein sagen?
Weißt du, warum es nicht leicht ist? Weil ich mich für vieles interessiere. Mhm. Und zwar wirklich. Es interessiert mich. Da gibt es eine Anfrage von einer Moderation, ein inklusiver Verein. Und ich schätze das dermaßen, die Arbeit, die die Menschen machen. Und ich denke mir, ja, natürlich mache ich das. Das ist toll, weil die machen das Wichtige. Und dann muss ich Nein sagen, lernen, weil ich schaffe es einfach nicht zeitlich. Mhm. So geht's mir.
Ja. Denn ich habe so das Gefühl, du bist einer, und das ist wirklich das Tolle, du sagst immer ja. Also, weißt du, kannst du kurz mal anrufen, ich habe Hans Siegel im Studio, kannst du kurz mal das Interview crashen und dich beschweren, dass er viel bessere Fragen hat als du letzte Woche?
Ja.
Sagst du, ja klar, mache ich. Ja? Also, du bist einer, der sagt immer sofort ja. Dann hatten wir vor 2 Wochen, hatten wir den Fall, dass ich mit Marco Wander gesprochen habe und habe in seinem Buch gelesen, du warst Moderator auf dieser Kreuzschifffahrt, die Wander gemacht hat, hast du Erinnerungen, und obwohl du wirklich gar keine Zeit hattest und im Taxi warst, hast du noch was eingesprochen. Und jetzt kommt's. Ich konnte es ihm nicht vorspielen, weil wir haben über sein Buch gesprochen und er hat sich quasi geweigert, über sein Buch zu sprechen. Ich habe quasi alles vorbereitet, so zu seinem Buch, und Marco Wander hat immer nur, na, Geld ist morgen nicht erzählen, das steht ja im Buch. Ich sage, ja, okay, gut, ist interessant. Und dann sprechen wir über seine...
Und worüber habt ihr dann geredet?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil er hat ja quasi nur von Alkohol und Drogen erzählt in diesem Buch. Mhm. Also da geht es nur um Alkohol und Drogen.
Mhm. Er muss es lesen jetzt.
Er will aber, ich sage ja, aber dann, das war ja ein interessanter Moment, als du bla 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 mit den beiden da warst und so weiter, und so, ja, nee, da mag ich nicht drüber reden, weil das steht ja im Buch. Dann sage ich, ja, okay. Und dann wurde ich aber auch irgendwann böse, weil er so destruktiv war und ich das nicht verstanden habe. Mhm. Und dann meinte er, ja, aber was hat das Buch denn mit dir gemacht? Er wollte es denn so wissen. Weißt du, was hast du denn aus dem Buch mitgenommen? Was hat denn das mit dir gemacht? So hat er mich dann gefragt. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt, Alter, ich verstehe nicht, dass du überhaupt noch am Leben bist. Weil du hast einfach wirklich nur getrunken, nur Drogen. Du bist so fahrlässig mit deinem Körper und mit deinem ganzen Leben umgegangen. Also als würdest du gar nicht an diesem Leben hängen. Ich finde es komplett wahnsinnig und verstehe das nicht. Mhm. Und er nur, oh, okay, du, das hat mich jetzt sehr berührt. Und das fand er dann auch wirklich sehr gut.
Okay.
Und es war wirklich, und dann war es einfach so ein Gegeneinander und wir haben beide Spaß daran gehabt, aber immer wieder kam der Punkt, ja, nee, das steht im Buch.
Ja.
Wirklich, also wirklich.
Aber wollte er das als, vielleicht, wollte er damit die Leute das Buch kaufen, oder?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es so verstanden, dass er ganz offen geschrieben hat und wirklich, und wenn er erzählt hat, hat er ganz toll erzählt. Aber er will, dass diese Infos zwischen 2 Buchdeckeln sind und die Menschen, jeder für sich, liest es und dann lässt er ihn in seine Welt.
Ja,
in dem
Augenblick,
wo er etwas laut ausspricht, hat es eine Größe, die irgendwo Wellen schlägt. Und das, ich glaube, das ist ihm zu groß, auch wenn er es nicht so formulieren kann. Aber frag mich nicht. Ich dachte, du könntest mir weiterhelfen, denn ihr seid euch ja schon mehrfach begegnet.
Ja, also ich kann da in der Hinsicht nicht wirklich helfen. Ich glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Beweggründe für Menschen gibt, sich zu öffnen oder zu verschließen. Und ich kann da überhaupt keine Spekulationen dazu anstellen. Ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich persönlich freue mich, wenn man über mein Buch redet. Das ist die Frage, warum kommt er zu dir? Aber andererseits, man muss es auch respektieren. Also das so unangenehm das sein kann, das muss man auch aushalten. Ich glaube, aber das war es eher ja.
Ja, wir hatten auch Spaß.
Also ja,
am Ende. Nur verkauft das mal den Menschen, die zuhören. Die sagen sich, warum ladet ihr den denn ein?
Ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich muss mir die Sendung anhören. Aber ich finde es nicht uninteressant, Nein zu sagen. Also weil du so gesagt hast, bist einer, der nie Nein sagen kann. Ich habe zu sehr vielen Dingen oft Nein gesagt. Beispiel letztens mit einem Freund von mir, mit Helmut Köpping, mit dem ich den Onkel zusammen Regie gemacht habe und geschrieben habe, das Drehbuch, und der langjähriger Freund ist. Wir haben einmal die Nestroy-Gala, das ist die größte Theatergala Österreichs, einen Theaterpreis, moderiert mit dem Theater im Bahnhof. Und das war sozusagen ein bisschen so, oh, jetzt lassen wir das freie Theater ran an diese riesen Gala im Ronacher. Yeah. Und ich habe gesagt, okay, ich moderiere das, aber ich moderiere das als Figur. Charles-Bert Gillet. Und wir haben eine fiktive Biografie geschrieben. Und dann, wie es eine Pressekonferenz gegeben hat, haben alle gesagt, naja, jetzt muss ich halt kommen. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht da. Habe ein Foto von mir machen lassen, eben auch mit Sonnenbrillen und so. Habe das hingestellt und der Helmut hat einen Brief von mir vorgelesen, dass ich heute in der Türkei bin auf einem günstigen Urlaub und deshalb nicht kommen kann zur großen Pressekonferenz. Und ich weiß, wie viele Male ich Nein sagen musste, um das durchzuziehen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, wir machen die Fotos, ja, können wir die auch ohne Sonnenbrille machen? Nein, können wir nicht. Wir setzen die auf, weil es hat einen Sinn. Und mir war das extrem wichtig, dass das nicht ich bin, Michael Ostrowski, sondern dass es eine Figur ist. Und dann an dem Abend am Ronacher bin ich dann also aufgetreten im Nerzmantel und nacktem Oberkörper und in geschminkt, ja. Und plötzlich war das so, who the fuck ist denn der? Mhm. Hätte ich vorher die ganze Zeit Ja gesagt, ja, okay, ich komme zur Pressekonferenz, ja, okay, ich mach's ohne Sonnenbrille, ja, okay, weißt du? Das heißt, und jetzt auch um den Marco Wander wieder reinzubringen, manchmal ist es schon richtig zu sagen Nein und ich bin da nicht dabei und ich spiele jetzt das Spiel nicht mit, um was anderes zu kreieren. Mhm. Verstehst du meine kleine Side-Story?
Ja, es erklärt mir immer noch nicht den Marco.
Nein,
den
niemand
auch,
erklärt
den. Den ich auch bewundere. Ich liebe die Musik von denen. Finde toll. Es liest sich auch ganz toll. Aber es war so völlig überraschend. Ja, und naja, man konnte mit ihm natürlich auch sagen, wie, darf ich dich das auch nicht fragen? Ist es auch wieder irgendwas, wo du nicht gefragt wirst? Auch so eine Frage wie, trinkst du jetzt keinen Alkohol mehr? Da sagt er, ja, das kann ich nicht sagen, das sage ich nicht. Ich sage aber im Buch, lese ich das so, als würdest du jetzt, und er sagt ja auch, er hat Therapien gemacht und so. Also der lebt jetzt schon gesund, glaube ich. Ja, aber ist es so, dass du keinen Alkohol mehr trinkst? Nur steht im Buch.
Weißt du was, ich glaube auch, dass es ist jetzt mein Ding, es ist ein Ort von Selbstschutz. Und manchmal, weil, egal, das jetzt, weißt du, nochmal, es ist einmal Kaffeesudleserei. Und ich kenne den Marco nicht so gut, ich kenne ihn von früher und so, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen. Beim letzten Wanderkonzert, wo ich war in München, weil ein Freund von mir Produzent ist und auch die zweite Gitarre spielt, hat mich eingeladen, und da habe ich den Marco nachher gar nicht gesehen, weil es ihm so schlecht gegangen ist mit seinem Rücken, dass er gar nicht einmal wirklich fähig war. Also so ist, also, stimmt. Und weißt du, wenn man all das durchgemacht hat, dann finde ich das auch okay, wenn man sagt, hey, nein, das kann ich nicht sagen, weil vielleicht ist das was ich selber gerade nicht weiß. Trinke ich gerade? Ja. I don't know.
Ja. Ja, ich konnte ihm deswegen das nicht vorspielen, weil ich glaube, er hätte mich geschlagen.
Ja, ja. Ich glaube, ja. Das wäre spannend gewesen. Endlich einmal eine Studioschlägerei.
Ich weiß. Welches Lied ist das? Ich habe die Long schon nimmer gesehen. Welches Lied ist das? Weil du gesagt hast, ich habe Long schon nimmer gesehen. Oh. Muss ich sofort an das Lied denken. Mhm. Ich habe die Long schon nimmer gesehen. Also, es ist ein Klassiker auf jeden Fall. Also, selbst wenn wir den in Deutschland kennen. Ich habe die Long schon nimmer gesehen. Du weißt auch nicht mehr.
Ich weiß jetzt nicht, ob du von Peter Cornelius oder von Wander sprichst.
Nee, Wander auf keinen Fall. Nein, das ist das, aber Peter Cornelius auch vielleicht.
Du, entschuldige, ich kenne dich, ich habe jetzt gedacht.
Ich glaube, das ist das.
Ja, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Burg gehabt habe, die mit, ist auch ein bisschen der Text heute schon, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans angehabt hat. Ja. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit den Augen zwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, hol jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war.
Guck mal. Ja. Aber jetzt kommt's alles, du.
Ja, das hat uns alle geprägt, natürlich.
Ja. Also diese Zeit, als du Student noch warst, als du angefangen hast, Theater zu spielen, und du hast ja wirklich alles bespielt. Jede Mauer, die bei drei nicht abgerissen worden ist, weißt du?
Ja.
Also wirklich. Was warst du für ein Typ in dieser Zeit? Warst du ein lauter Typ?
Boah, laut, ich weiß nicht, das würde ich nicht sagen. Die lauten Leute sind immer ein bisschen unangenehm. Ich habe so das Gefühl, dass man schon ein bisschen, ja, die Verschmitztheit vielleicht schon auch. Und schon, ich war immer nach außen gehend. Also ich war immer eher extrovertiert. Okay. Also, weil ich habe gern mit Menschen geredet. Das hat sich nie geändert. Aber ich glaube auch, dass ich die andere Seite auch habe, weil ich habe immer geschrieben, und wenn du schreibst, bist du auch Beobachtender. Mhm. Und du brauchst wo du stark nur mit dir beschäftigt bist, um das dann irgendwie halt zu Papier zu bringen. Das klingt jetzt gleich so groß gestochen, aber hochgestochen. Aber weißt du, ich habe schon beide Seiten gehabt, viel gern rausgehen und mit Leid sein und mich umgeben mit viel Leid. Und dann aber habe ich schon immer wieder viel Zeit gern mit mir selber verbracht, um ja, schreiben oder was weiß ich.
Ja. Es gibt neue Folgen oder drei neue Filme aus der Reihe. Ein Krimi aus Passau. Mhm. Eine ganz besondere Rolle da, der Privatdetektiv Ferdinand Zankl, den du ja grundlegend auch mitgeprägt hast. Ne? Was hast du mit eingebracht in diesen Privatdetektiv, in dieser krassen Stadt Passau? Ich war noch nie da.
Ich hab's auch nicht gekannt vorher.
Ehrlich?
Ja. Ich habe es erst durchs Drehen kennengelernt.
Ja, also drei Flüsse kommen da zusammen. Es sieht gar nicht deutsch aus. Also es sieht irre aus im Fernsehen. Ja, und es ist nur aus dem Zugfenster auf dem Weg nach Wien, sieht man so ein bisschen auf die etwas erhöhte Altstadt. Ja. Aber ein Schmuckkästchen.
Ja, es ist lustig, es hat was. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass man muss es immer so ein bisschen, weißt du, wir haben bewusst gesagt, es ist ein Krimi aus Passau und nicht der Passau-Krimi oder der Barcelona-Krimi oder der Scheißdrecks-Krimi. Ich habe das gesagt, hey, das halte ich nicht aus. Ich mag nicht dieser Krimi-Schauspieler sein, die von diesen 0815-Krimis da abgefrühstückt irgendwie. Jetzt sind wir halt in einer schönen Location und dann machen wir einen schönen Krimi und so. Und trotzdem, natürlich macht die Location was mit der Geschichte und mit uns. Und das habe ich schon akzeptieren gelernt, wie es erst einmal dort war, weil die Stadt einfach sofort eine Kulisse ist und sofort, das ist eh klar, das ist wie eine Ausstattung. Mhm. Und plötzlich bist du da mittendrin und das ist schon cool.
Was hast du mitgebracht? Also wie hast du quasi den entwickelt, diesen Ferdinand Zankl? Wo kam deine Inspiration für den her?
Das kann ich da gar nicht sagen. Ich glaube nur, dass ich lese ein Buch und dann denke ich mir, okay, so kann ich das spielen, weil das finde ich interessant. Mhm. Und so habe ich das beim Casting gemacht und dann, glaube ich, waren alle so, okay, ja, das ist schon ist schon mit so einem leichten Humor angelegt gewesen vom Autor. Das muss man immer sagen. Aber ich glaube natürlich, wie das dann rüberkommt und wie das gespielt ist und so, das hat sich dann schon stark entwickelt jetzt über die letzten Jahre noch.
Ja. Er sollte ein Österreicher sein, aber von Anfang an?
Ich glaube, das war kein Muss, aber es waren einige österreichische Schauspieler beim Casting, das weiß ich zumindest.
Ja. Der Dialekt hat ja eine Funktion. Also Dialekt ist ja etwas, mit dem du eine Rolle wirklich wahnsinnig gut schmücken kannst. Ja. Und du liebst deinen Heimatdialekt.
Ja,
Der, den du sprichst dort, ist das dein Heimatdialekt?
Ich kann das nicht genau sagen, weil, weißt du, ich komme aus den Bergen eigentlich, aus der Obersteiermark und ich lebe schon sehr lange in Graz und dann lebe ich auch in Wien. Mhm. Und natürlich spreche ich gewisse Dinge auch, wenn ich in Deutschland bin, ganz leicht Hochdeutscher. Also das heißt, es ist eine Mischkulanz, die ich mir selber zusammenbraue, um das zu transportieren, was ich richtig finde für die Figur.
Dein Heimatdialekt ist Storsteirisch.
Storsteirisch.
So heißt es.
Ja, Storsteirisch.
Würde ich das verstehen?
Ja. Ich meine, wenn ich mit meinen Onkel rede oder mit meinen Cousins, dann kommst du vieri und zurück und dann gehen wir ein und so, weißt du, ich meine, das ist schon noch mal eine andere Partie, aber so rede ich im Alltag eigentlich auch nicht mehr, aber es ist nur in mir.
Ja, klar.
Legt's mich doch am Arsch. Ihr schielt's auf den deutschen Markt, verliert's dabei österreichisches Idiom und rauskommt eine Mischkulanz, die nix ist.
Welche Funktion kann denn der Dialekt innerhalb eines Films haben? Denn es gibt natürlich auch Diskussionen, auch innerhalb einer Produktion. Welchen Dialekt spreche ich? Wie viel Dialekt spreche ich? Wann hat Dialekt wirklich eine Funktion?
Ich halte es da mit dem Gerhard Bolt irgendwie, der, glaube ich, gesagt hat, immer mal so drüber geredet und der hat gesagt, ja, die Sprache, die er einbringen kann in eine Figur, das ist das, was die Figur ausmacht. Und weißt du, und der damit ist alles gesagt. Wenn ich jetzt viel einbringen kann durch meinen Dialekt, dann wird eine Figur geformt. Dann wird es klarer, dann wird es stärker. Und deshalb wollen inzwischen, ja, nach vielen Jahren, wo das nicht so war, die Menschen in Deutschland ja oft, dass ich meinen Dialekt spreche. eher spreche als nicht spreche.
Ja.
Weil sie spüren, plötzlich beginnt was zu leben.
Ja,
das war aber nicht immer so.
Nein, es wird ja auch wirklich besonders, auch fürs deutsche Publikum natürlich. Hat man manchmal den deutschen Markt im Hinterkopf in einer österreichischen Produktion?
Ich glaube, früher war das ganz sicher so und das war einer der Gründe, wieso ich Anfang der 2000er selber Drehbücher geschrieben habe, alle angefangen habe, Drehbücher zu, weil ich mir gedacht habe, legt's mich doch am Arsch. Ihr schielt's auf den deutschen Markt, verliert's dabei österreichisches Idiom und rauskommt eine Mischkulanz, die nix ist. Also, ich sag's jetzt so hart, aber wenn man, ich weiß nicht, wenn man so Anfang, Mitte 20 ist, dann denkt man so und muss man radikal denken. Und wir haben viele der Fernseh, vor allem Fernsehfilme, die dann so halb hochdeutsch waren, damit die Deutschen es auch verstehen, habe ich dann gedacht, come on, das ist nichts mehr. Und das war ein großer Grund, ein Arschtritt für mich selber, Drehbuch zu schreiben.
Sprechen deine Kinder alle Dialekt? Können sie alle?
Nein, ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Sie sprechen wenig Dialekt, sie können es schon und verstehen sie auch, aber durch die Schulen in den Städten wird der Dialekt echt ziemlich ausradiert. Leider. Und durchs Fußballspielen und Tennisspielen hat mein Bub wieder mehr Dialekt geredet. Und weißt du so, durch die Sportvereine kommt es dann wieder. Ja. Und das ist echt ein großes Thema.
Ich habe nämlich neulich mit Dirk Stermann und einem Techniker gesprochen. Und die beklagten wirklich, dass quasi ihr Dialekt, nicht wenn sie draußen aufs Land fahren, aber wenn sie in der Stadt sind, dass dieser Dialekt ausstirbt. Er sagt, allein diese Kinder, die sprechen alle so Hochdeutsch.
Ja, voll, es ist ganz arg. Ich finde das wirklich traurig. Also ich merke es ja selber an meinen Kindern, ich habe es nicht ändern können, obwohl ich mit ihnen Dialekt rede. Ich habe es nicht ändern können.
Nein, ist ja auch, irgendwo ist es ja auch organisch, mein Gott, dann ist es halt so.
Ja. Aber es stirbt zu viel, weißt du, wenn ich mir Musik anhöre vom Tanzer oder vom Ambros, das klingt jetzt so nostalgisch, es gibt da jetzt tolle Dialekt-Bands, aber wenn das wegfällt, wenn diese Sprache wegfällt, dann das ist für mich, das war schon damals in meinem Sprachenstudium übrigens, war das für ein großes Thema, dass die Dialekte wichtig sind und nicht sterben dürfen, ja, sowohl im Englischen wie im Französischen.
Stermann hat noch auch gesagt, sein Sohn benutzt einfach auch wirklich ganz komische Worte. Also da ist auch wirklich nichts mehr österreichisch. Der sagt jetzt neuerdings immer Digger zu ihm. Er sagt Digger. Das ist ja ein norddeutsches Wort. Auch, und das österreichische Jugendliche Digger.
Das ist wirklich hart. Ich finde es echt hart.
Er sagt, Anton, wie redest du?
Es ist lustig, dass der Dirk als Deutscher so den österreichischen Dialekt verteidigt. Das finde ich hoch anzurechnen ihm, weil... Nein, aber er hat ein Gefühl für Sprache. Der Dirk ist ja super und der liebt auch Sprache. Das merkt man, wenn er schreibt und wenn er redet und so. Das freut mich, dass er da einschreitet.
Ja. Er sagt auch, diese Sprache, auch bei den Jugendlichen, die verkümmert. Also das, was zum Beispiel jetzt Jugendwort des Jahres wurde, vor irgendwie ein, zwei Jahren oder so, das war einfach Herst.
Herst?
Herst. Und er sagte, das ist ein Wort, das benutzt man seit Jahrzehnten. Das ist ein uraltes Wort, Herst.
Ja,
aber wurde wohl irgendwo Jugendwort.
Ja, aber das ist ja, es ist jetzt gar nicht so negativ, weil ich glaube, Herst ist ja was wieder kommt. Das ist ja fast wieder eine Aufbelebung des Dialektes. Das war ja auch schon in meiner Jugend. Herst, ich meine, weißt du, dass das wieder kommt, halte ich eher für gut, wenn Jugendwort Digger wäre in Österreich. Fände ist härter.
Digger.
Und ich bin wirklich kein konservativer, was Sprachen angeht. Ich war immer so, auf meinem Vater, der immer sehr fortschrittlich war, der war Deutschlehrer und so, schreibt Schulbücher, Deutschbücher geschrieben, der immer gesagt hat, hey, Sprache ist immer in Wandel und lebendig. Weißt du, ich bin jetzt echt so, also könntest du da auch mal ein deutsches Wort finden? Das bin ich wirklich nicht. Nee. Ich rede selber durcheinander und du weißt, du kennst mein Buch, den Onkel. Ich habe da viel, wie ich geschrieben habe, auch meine Kinder zugehört, wie sie reden. Und das ist ein Mischmasch aus Englisch, aus Österreichisch, aus Deutsch. Also da bin ich voll dabei. Ja, aber trotzdem kann man sich für gute Dinge einsetzen, die verloren gehen.
Digga.
Oder.
Das hat er nämlich zuerst gedacht. Er hat nämlich zuerst gedacht, das Jugendwort des Jahres sei Oida gewesen. Okay. Und hat er sich darüber geärgert eigentlich ein bisschen. Oida ist doch kein Jugendwort. Mhm. Und dann wurde er aber verbessert vom Franz in der Technik, weil wir auch gesprochen haben für den Talk. Und der Franz sagte, es war Herst. Also er hat es recherchiert in der Zwischenzeit. Okay. Es war übrigens Herst. Oh ja, gut, aber gleiche Baustelle.
Herst. Ja, lustig.
Ja. Wurdest du schon mal zum Hochdeutsch gezwungen in deiner Produktion, wo du lieber mit einem leichten Dialekt gesprochen hättest?
Na. Ich lasse mich nicht zwingen.
Was war eigentlich die gewöhnlichste Rolle? Denn du bist einer, der spielt immer die besonderen Rollen. Also die müssen irgendwas Schräges, irgendwas Verschmitztes, irgendwas Schlitzohriges haben. Ah ja, das kommt ja automatisch bei dir.
Interessant.
Also schlitzohrig hast du in den Genen. Da kannst du sagen, was du willst.
Ah, das danke. Soll ich meine Eltern? soll ich meine Alten?
Deine Alten wissen das schon seit Jahrhunderten, oder?
Ja.
Ja. Was war, so rückblickend jetzt, die gewöhnlichste Rolle, du gespielt hast?
Weißt du, gewöhnlich sind ganz viele Leute, die man spielt, und die können trotzdem verrückt sein. Mhm. Ich glaube eher, das ist das Genre. Ich glaube, das Gewöhnlichste war, mal mit der Gerti Drassel hat meine Frau gespielt, da war ich in einer schnell ermittelt Rolle, weißt du, wo ich so der Ehemann war. Das, aber weißt du, das ist einfach, hat mehr mit dem Fernsehgenre zu tun.
Mhm.
Da weiß ich nicht einmal, wo sie war. Das ist für mich gewöhnlich, wenn man eigentlich nichts weiteres hat. Das ist halt so ein typischer Krimi. Was man, ja, war okay, war interessant zu spielen, mit der Gerti gern gespielt, aber das hat für mich jetzt keine große Qualität in dem, wo man sagt, boah, was für eine Figur.
Du bist auch keiner, Geld, der Krimis liest gerne, oder?
Ich habe immer Krimis gelesen.
Wirklich?
Ja, als Jugendlicher habe ich sie verschlungen. Bei meiner Großmutter, ich habe sicher, ich weiß nicht, 100 Krimis, wenn es mindestens gelesen.
Mhm.
Also das, ich habe wirklich das sehr geliebt, ohne es zu wissen, dass ich es mag, weil du denkst nicht nach, wenn du 14 bist oder 13, was du liest. Weil ich finde einfach, das sind die Agatha Christie's, Nero Wolfe, Weißt du, so Reader's Digest, alles reinzogen habe ich mir.
Ja.
Doch. Aber ich bin kein riesiger Freund des Krimi-Formats im Fernsehen.
Ich auch nicht. Also mich langweilen Leichen, und ich habe aber immer das Gefühl, ich bin der Einzige auf der Welt. Also gut, ein Krimi aus Passau, der aber wirklich eine ganz eigene Erzählart hat, eine ganz eigene Atmosphäre, auch eine andere Geschichte. Das ist ja auch nicht der typische Krimi. Es ist wenig schwarz-weiß, gell, im Passau-Krimi. Keiner ist nur gut, keiner ist nur schlecht, oder? Es ist so...
Wir haben gestern ein 4-stündige Online-Meeting gehabt mit den Autoren, der Regie, Schauspielerinnen und Produzentin und haben über die Drehbücher geredet. Und genau das, was du jetzt sagst, ist immer unser Ansinnen. Wir haben, über das erste Buch haben wir, 50% über Figuren geredet, die nicht einmal wir spielen, sondern andere Figuren, so Episodenhauptrollen. Und haben gesagt, hey, die Figur, das, weißt du, immer, wir haben tatsächlich ein intrinsisches Bedürfnis, dass die Figuren nicht schwarz-weiß sind, wir selbst natürlich auch nicht, aber auch die sonst vorkommen in dem Film. Und Gott sei Dank haben wir einen super Autor und auch Regie immer, die da sehr hinter uns stehen. Und ich meine, wer macht das sonst? Ja, man könnte ja auch antreten und sagen, ja, ich drehe jetzt zwei Teile, fuck it, ja, machen wir schon. Aber auch meine Kollegin, die Marie Leuenberger und die Nadja Saberski, wollen das nicht. Wir wollen wirklich reden über die Bücher.
Ja.
Ja.
Hast du eigentlich, seit ihr den Onkel gedreht hat, wo er auch die Anke Engelke mitgespielt hat, du hast auch danach nochmal den Roman geschrieben. Der kam erst danach, oder? Du hast einen Film gemacht, hast du alles gemacht und dann auch noch zusätzlich den Roman geschrieben.
Ja.
Ab und zu gibt es auch mal eine Lesung noch mit
ich
der Anke,
auch,
teilweise zusammen. Ne?
Ja, ich lese immer mit Musik, mit Live-Musik. Ich werde auch in Passau lesen und ich liebe das. Ich finde, Buch ist schön. Ja, die Frage bitte, ja.
Ich weiß, dass du, das weiß ich noch vom letzten Mal, du hast, und ich meine, das war ja vor der ersten Szene, da hast du gewürfelt.
Ja.
Ich weiß mit wem auch immer, du mit Taxifahrern oder
wer war das?
Ihr habt gewürfelt, du hattest zwei Sechsen, dann habt ihr gedreht. Der Lucky Mike würfelt in der Szene.
Das ist verrückt.
Und es sind auch wieder zwei Sechsen.
Das ist verrückt.
Was für eine Bedeutung hat das Würfeln für dich seitdem?
Es hat immer schon Bedeutung gehabt, das Würfeln, Christian. Ich bin kein Kartenspieler. Mein Vater ist ein großer Kartenspieler, sein ganzes Leben lang gespielt und ist Tarockierer und so. Ich nicht. Mir ist das alles zu... Aber Würfeln hat mich mein Leben lang begleitet. Und soll ich dir was sagen? Kennst du Maxchen? Oder es gibt verschiedene Meier. Das ist zwei Würfel,
Maxchen.
Ein Einser und ein Zweier ist das Höchste.
Ah, okay, das kenne ich nicht.
Das Zweithöchste sind zwei Sechser. Und das, was wir da gespielt haben in dem Film, Barbut, türkisches Spiel, illegales Kofferraumspiel von Taxlern gespielt in Wien, vor allem auch, das war so, dass ich tatsächlich beim ersten Take, den wir gemacht haben, soll ich würfeln und zwar 6er würfeln. Ja. Natürlich, ja, wie groß ist die Chance? Ich kann es ausrechnen. Und ich habe tatsächlich in echt 2 Sechser gewürfelt. Das finde ich, das ist bis heute für mich so, in dem Moment, wo ich wusste, der Film wird, das passt. Ich gebe dem eine Bedeutung. Ja. Und zwar, weil ich möchte. Weil ich finde, es eine, das Universum und ich haben uns kurz die Hand gereicht und haben gesagt, okay, let's go. Mhm. Ich habe jetzt fucking wie viele Jahre an dem Film gearbeitet, das ist der erste Drehtag und ich würfel 2 Sechser, lass es ein gutes Omen sein, so sehe ich das. Und ich glaube, dass man Würfeln beeinflussen kann, ich glaube es.
Also hättest du eine 1 und eine 2 gewürfelt, hättest du schon längst den silbernen Bären bei der Berlinale gewonnen, weißt du? Also ich meine, 2 Sechser sind relativ.
Spiel im Ballputzern 2 Sechser das höchste.
Natürlich.
In dem Spiel.
Ja,
aber
klar,
du, ich spiele mit meinen Kindern immer und wir würfeln und letztens sitzen wir mit dem Maris hin und wir sagen, okay, machen wir ein Mäxchen. Ja. Und er würfelt und ich nehme es und ich würfel und das Erste und sage zu ihm, heb auf. Und es war 1-2, mein erster Wurf.
1-2.
Und ich meine sicher, du kannst sagen, ja, ist ja ein Zufall. Aber weißt du, wie oft wir uns übertrumpfen mit Maxchen und der stellt es ein. Das ist, wenn du es in Wahrscheinlichkeiten ausrechnest.
Ja.
Du kannst nicht sagen, ich bin ein naiv und alle Mathematiker der Welt werden sagen, ja. Aber I truly, um es jetzt starrsteirisch zu sagen, I truly believe in it.
Ja.
Weil ich glaube, dass man die Dinge beeinflusst. So.
Wie? Wie beeinflussen wir die Dinge? Reicht es daran zu denken? Reicht es, die Energien in Bewegung zu setzen?
Ja.
Wie machen wir
es? Ja, es hat was mit einem unfassbaren Flow zu tun, den du in dem Moment loslässt. Und natürlich ist das keine Garantie. Aber ich schwöre dir, und wenn du mit meinen Kindern redest und meinem Vater, wir haben das Leben lang haben wir Würfel gespürt, wir haben alle das gleiche Empfinden. Du kannst Dinge bewegen und das ist... Ich bin wirklich kein Esoteriker, glaub mir das, in allen Dingen, ich bin sehr überlegt und so. Aber ich weiß es und es hat was mit einem fucking Magic Moment zu tun, der passiert. Und der passiert aber nur, wenn du das möglich machst. Ja, ich weiß es nicht, wie es geht. Es gibt, ich weiß es auch nicht.
Dann findest du auch garantiert immer einen Parkplatz. Weil du ihn bestellst. Naja, wir reden ja von Bestellungen im Universum. Und irgendwie klappen sie. Ich weiß nicht, wieso. Und ich bin ja auch gar nicht auf der esoterischen Schiene. Und dennoch weiß ich, man kann Dinge bestellen.
Ja.
Es irgendwie funktioniert.
Ja, wenn man sie ein bisschen tatsächlich jetzt mit Philosophie und so weiter und auseinandersetzt, und das ist halt meistens eine östliche Philosophie, die nicht so einschränkend denkt, ja, dann kommt man schon relativ klar zu dem Bewusstsein, dass die Dinge, die du ausstreust und glaubst und hoffst, was mit dir machen und mit deiner Umgebung. Natürlich, das ist ja eigentlich logisch in Wahrheit. Es ist ja vollkommen klar. Hey, ich glaube sogar, es war Sokrates, ich will es da nicht daher schwadronieren, irgendwie die gesagt haben, wenn du auf den Marktplatz gehst und eine Person treffen willst und du triffst sie, dann hat das ist klar. Du stellst eine Connection her und es bringt dir was dorthin und das ist dann die Frage, das ist dann Schicksal, ja? Oder ist es Zufall? Es ist wurscht. Im Endeffekt stellst du was her über Wünsche, über was du denkst, was du glaubst, was du hoffst. Und die haben das schon beschrieben. Die waren nicht die reinen, also selbst die Griechen waren nicht die reinen Rationalisten. Ja? Wir haben unsere Welt inzwischen angefangen aufzuteilen und zu sagen, dass das, was physikalisch derzeit erklärbar ist, das ist die Welt. Und haben Tür und Tor geöffnet, den Wahnsinnigen, den Pseudo, den Esoterikern, den Sektierern und den Radikalen, anstatt die Welt, unser Welt zu öffnen, dem Spirituellen, dem, was mehr da ist. Und das ist, finde ich, ein totales Versäumnis. Und über das denke ich gerade sehr viel nach. Ja, ich denke schon länger nach über das.
Schicksal oder Zufall? Habt ihr auch nach der Würfelszene dort bei den Dreharbeiten, habt ihr darüber groß diskutiert? Es ist ja ein ewiges Thema zwischen Anke Engelke, mit der ich ja den Podcast
Wie war der Tag im Leben mache.
Sie sagt, es gibt keinen Zufall. Und meine erste Äußerung ist immer so ein Zufall. Ja. Es gibt keine Zufälle.
Es ist eine philosophische Frage, weil was ist ein Zufall?
Nein,
es ist etwas,
ist
was passiert. Und
ja, dass da kein Plan dahinter steckt. Dass es Zufall ist, da steckt keinerlei Plan dahinter. Aber Schicksal, Bestimmung heißt, es wird irgendwo durch kosmische Begebenheiten, werden dort bestimmte Situationen herbeigeführt, Menschen zusammengeführt.
Ja. Aber ich tue mir schwer, wenn es, also wenn es so plötzlich so eine Wolke von das ist weißt du, Geisterdings kommt, ich glaube, dass Menschen Dinge anziehen und andere Menschen anziehen und Begebenheiten sie zutragen, weil man offen dafür ist, weil man so durchs Leben geht und das nenne ich Schicksal.
Wo hast du deine Frau getroffen, die Hilde? War das Zufall oder war das Schicksal?
Es ist interessant, weil ich kann es so sagen, ich hätte das Angebot gehabt, woanders hinzugehen und habe es abgelehnt und bin dort nicht hingegangen.
Okay, und, also mit Angebot in Anführungszeichen.
Ja, naja, es war eine Möglichkeit, die ja einfach offen war, ohne jetzt groß, aber ich habe gesagt nein und habe dann auf dem Weg woanders hin, auf der Straße Leute getroffen, die haben gesagt, hey, was macht ihr? Ja, wir gehen zu der Party. Ah, okay, dann gehe ich dorthin. Das heißt, ich habe mich vorher gegen was entschieden. Ich kann auch Nein sagen. Also das war ist gar nicht so unglaublich Ding, mysteriös. Ich habe einfach sowas Nein gesagt und dann jemand getroffen, go with the flow, das nicht geplant war. Also was ist es dann? Und dann das Treffen war für mich schon special und bestimmt mein Leben seither. Aber dass ich dort hingegangen bin, hat mit meinen Entscheidungen zu tun.
Also Schicksal.
Also ich weiß. Komm,
seien wir doch mal ein bisschen romantisch.
Seien wir romantisch, ja.
Seien wir mal Schicksal.
Ja, voll. Aber ich möchte noch eins kurz sagen. Wir haben am Set nicht über wie wir die zwei Sechser gewürfelt haben, wir haben nicht darüber diskutiert. Das ist immer der Punkt. Ich finde auch, man nimmt das hin und sagt, hey, das ist wie so ein kleiner, das ist ein Funke, der gerade gekommen ist. Wir nehmen ihn für uns.
Ja.
Und that's it. Und ich brauche es ja nicht zerreden. Ich kann auch sagen, ja, das ist jetzt Zufall. Und tatsächlich, du wirst es rausschneiden, wenn es dazu viel ist, aber nein, tatsächlich hat es danach beim Onkel nachher nur eine Szene gegeben, wo wir auf einer Bar sitzen und noch einmal würfeln. Ja? Aus der Hand.
Ja.
Und das war dann so wie gewürfelt und dann waren halt keine zwei Sechser. Und ich wollte halt, dass zwei Sechser sind, damit die Kellnerin sieht, dass das gezinkte Würfel sind, was sie nicht waren. Es waren normale Würfel.
Ja.
Und dann war so drei Takes und vierte Take und dann habe ich gesagt, komm, lass es, wir legen es so hin und scheiß drauf. Und dann habe ich gesagt, oh nein, mach's von der anderen Seite nur einmal.
Ja.
Der Wolfi Thaler Kameramann dreht sie um, mach's von der anderen zwei Sechser.
Mhm.
Ich schwöre. Weißt du, kannst auch so, ja gut, beim fünften Mal hat's funktioniert.
Ja,
aber es waren schon alle, waren schon gesagt, lass mal's, legen wir's hin. Ich sag, nein, jetzt. Und dreh die um und von der anderen Seite und plötzlich waren's da und es ist im Film. Und das finde ich dann auch so, es ist auch ein bisschen der Mut zu sagen, jetzt vertraue ich auf den Moment, jetzt geht's. Und wenn es nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, danke. Weißt du?
Ja,
finde ich schon spannend, ist schon interessant, oder?
Ja.
Ist es schon, ist das Leben ist so.
Ja.
Man muss in dem Moment dann, man muss es probieren, dann sagt man, lass mal es, ah, probieren wir es anders nochmal. Ah, jetzt geht's. Schon eine kleine Anleitung.
Aber ist es nicht schön? Es sind so kleine Momente, die man teilweise selbst schafft, die einem aber auch teilweise passieren, die einen ein Leben lang begleiten.
Ja, voll.
Weißt du, dieser Moment wird dir auf Jahrzehnte hinaus noch immer mal wieder plötzlich so Inspiration sein oder Motivation und so.
Alle Dinge, die mit unseren derzeit herkömmlich gängigen Mitteln nicht ganz verstanden werden können, bleiben. Ich habe ein Erlebnis gehabt, das ich dann danach immer wieder wiederholt habe. Ich habe ein Contact High gehabt mit einem Freund.
Was?
Ein Contact High.
Ein Contact High.
Contact High.
Okay, den Begriff kenne ich nicht mal.
Ja, ich habe ihn damals auch nicht gekannt, aber es ist mir passiert.
Ja.
Und das war so, in Amsterdam waren ja Magic Mushrooms, also Pilze, so heilige Pilze, wie die mir gesagt haben, waren ja legal. Und ich habe gesagt, ich möchte das mal probieren und habe das genommen. Und ein Freund von mir gesagt, gut, ich passe auf dich auf, dass nichts ist und so. Und wir waren beide im Hotelzimmer und plötzlich fängt er zu lachen an und sage ich, was ist mit dir? Und dann sagt er, siehst du das auch? Und dann sage ich, ja. Dann schauen wir auf ein Video, auf ein Fernseher war das damals noch, APA. Und wir haben die gleichen Halluzinationen gehabt. Wir haben Halluzinationen gehabt, auf, so die Gesichter von APA haben sich verändert. Und ich habe gesagt, was siehst du? Er beschreibt es mir. Und er hat es mir beschrieben, das Gleiche wie ich gesehen. Also die Gesichter werden im Video alt und grau. Und ich sage, ich sehe genau das Gleiche. Er hat keine Drogen genommen gehabt.
Ja.
Wir haben uns quasi verbunden. Meine Wellen, Drogenwellen, was auch immer. Ich war auf Magic Mushrooms, er nicht. Aber dann schon. Ohne etwas konsumiert zu haben. Ich bin am nächsten Tag am Frühstück mit ihm gesessen und gesagt, okay, die Welt hat sich verändert für immer für mich. Ich habe jetzt gerade was erlebt, was ich nicht erklären kann.
Ja.
Daraufhin habe ich einen Film geschrieben. Der Film, den gibt's, der heißt Contact High. Da spielt auch die Hilde mit. weil ich diese Erlebnisse einfach reinbringen wollte. Ich mir gedacht habe, okay, bis heute versuche ich rauszufinden, was das ist. Gibt keine Erklärung. Und ich will nur damit sagen, es sind diese Dinge, die passieren, die wir derzeit so nicht erklären können, wo ich weiß einfach, dass das gibt. Ich meine, x Male nachher passiert und auch vielen Freunden von mir. Gibt es in der Literatur schon, Jack Kerouac hat drüber geschrieben. Bin ich durch Zufall draufgekommen, wie eins seiner ersten Bücher gelesen habe. Ah, Contact High in den 50ern, okay. Und weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil du sagst, diese Dinge, ja, die bleiben in Erinnerung, weil sie was öffnen in unseren Gehirnen, dass irgendwas sagt, okay, das ist jetzt was anderes, ist irgendwas passiert. Und sowas interessiert mich halt. Und das interessiert mich auch künstlerisch. Mich interessiert so, solche Momente zu verarbeiten, über sowas zu schreiben und das zu machen. Das ist mein innerer Antrieb.
Du, ich kenne dieses Video von damals, das ihr gesehen habt. Und das, was du beschreibst, passiert tatsächlich in dem Video.
Welches Video kennst du?
Na, dieses Aber-Video.
Ja.
Wie die Gesichter sich verändern. Das passiert wirklich. Nein, ich mache nur einen Spaß.
Ich schaue sofort nach. Ich will sofort wissen.
Nein. Habt ihr in Betracht gezogen, dass es wirklich in dem Video passiert? Und nichts, dass ihr euch einbildet.
Ich wäre sofort.
Nein,
es war großartig, Christian, weil, wenn das jetzt gewesen wäre. Nein, aber wir haben auch andere Erlebnisse gehabt. Noch. Es war nicht nur dieses Video, aber daran war es festzumachen. Ja. Gut.
Jetzt fast deine Karriere drauf aufgebaut.
Auf so ein Mist. Großartig. Das gibt's wirklich. Die werden alle.
Das ist wirklich so. Das ist Summer Night City. Da war das genau so. Weißt du,
Summer Night City. Ich glaube, the winner takes it all was.
Ah, the winner takes it all. Oh, okay. there are more things between heaven and earth than...
Shakespeare,
ich glaube, Hamlet. There are more things between heaven and earth that our mind can dream of.
So was Ähnliches. Ja, voll.
Und es ist auch so. Es gibt Dinge zwischen uns. Es gibt auch Menschen, die können Gegenstände nur durchs Denken bewegen.
Ach so?
Ich glaube,
Ich bin immer nicht sicher.
Wirklich nicht?
Ja, na.
Ich habe meine Gabel verbogen mit Uri Geller vor dem Fernseher. Und da musste ich sie so konzentrieren. Das war so RTL, Samstagabend. Ich war alleine zu Hause. Und man sollte einen Countdown zählen. Du hältst also diese Gabel zwischen Zeigefinger und Daumen.
Ja.
Und dann kommt ein Countdown. Und danach solltest du dann so biegen. Und es geht aber nicht nur einmal so ein U biegen, sondern so um die eigene Achse biegen. Und wenn einem kalt oder heiß wird, schon, dann darf man auch schon vorher anfangen zu biegen. Muss nicht den Countdown abwarten. Bei mir wurde es nicht heiß, es wurde nicht kalt. Ich habe den Countdown abgewartet und ich habe diesen Löffel verbogen. Den besten Eierlöffel meiner Mutter, wie sie mir am nächsten Tag sagte. Und ich habe versucht, das am Tag darauf zu wiederholen, habe ich nicht geschafft. Man konnte ihn auch nicht zurückbiegen. Und seitdem weiß ich, ich habe Kräfte oder Energien freigesetzt. Die haben es möglich gemacht.
Weißt du, was lustig ist? Ich muss dir das wirklich sagen. Es gibt nicht viele Leute, glaube ich, mit denen du über Uri Geller reden kannst, wie mit mir. Ich habe Uri Geller gespielt. Ja, und ich habe vor Publikum Löffel verbogen. Und aus einem Gabel einen Löffel gemacht. Aber natürlich mit Tricks. Tricks. Und das ist ein großes Mysterium. Mit diesem Verbiegen, da gibt's viele Theorien dazu, ob das wie das und so, ob das mit der Wärme ist, ob das jetzt sowieso zu verbiegen geht und so weiter. Ja. Ich will mich da gar nicht, ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht gemacht, aber ich hab den Uri Geller gespielt und hab sozusagen, aber bin in ein Trickgeschäft gegangen und hab mir in Wien im Dritten und hab mir dort Tricks gekauft, die dann vor dem Publikum, dass du löffelst, kannst du machen. Das ist easy, ja. Aber deswegen finde ich das jetzt extrem spannend. Du bist der Erste, der mir erzählt, dass sowas für ihn funktioniert hat.
Ja, und ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht an die Uhren, die alle auf einmal stehen bleiben, nur weil Uri Geller vor der Kamera damals gesagt hat, jetzt bleiben die Uhren stehen oder stehen gebliebene Uhren fangen plötzlich wieder an zu gehen. Ich glaube da ja auch nicht dran. Aber was ich weiß, ich habe einen Löffel verbogen, was ich nie wieder habe wiederholen können.
Wirklich? Du hast es dann probiert, hast du einen gleichartigen Löffel gehabt.
Aber letztendlich geht es nicht um eine Art, es geht um einen Löffel.
Nein, ich meine jetzt nur ganz banal, weil ich habe mich damit beschäftigt, ohne Scherz jetzt, dass du, es gibt gewisse Metalle, wenn die warm sind, kannst du sie leichter biegen und so weiter, deswegen frage ich so.
Ja, aber der ist so, ich konnte ihn nicht mal zurückbiegen. Es ging nicht. Und ich habe es auch
übermenschliche Kraft. Ich finde es spannend.
Es war ja gar keine Kraft. Es ging ja relativ leicht.
Ja, also
es
war nicht die Kraft in den Muskeln, Kraft, sondern dass du sozusagen ein Metall biegen kannst.
Seitdem weiß ich, Irgendwas gibt es da. Mhm. Hast du ihn getroffen denn mal zur Vorbereitung für diese Rolle?
Natürlich,
manche sagen, er ist ein Scharlatan. Ich glaube trotzdem, dass der Fähigkeiten besitzt.
Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist voll spannend. Ich habe das Gefühl bekommen, dass vieles von dem, was er gemacht hat, nicht echt war. Also dass er quasi wie ein Magier, wo ich ja genauso finde, dass das total in Ordnung ist, wenn er die Leute auf die Art und Weise unterhält. Also deswegen, ich kann nicht sagen, wie viel von ihm real an Kraft da ist, aber ich weiß, dass er schon auch mit Tricks gearbeitet hat. Das wurde teilweise in der Biografie zumindest beschrieben.
Okay.
Aber hey, es ist deine Erfahrung.
Ja, Löffel verbiegen.
Kontaktlöffel. Vielleicht hast du ein kleines Kontaktteil über den Fernseher gekriegt und er hat dir was mitgegeben von seinen Schwingungen. I don't know.
Das ist es.
Ich weiß es nicht.
Es geht ja auch ohne ihn. Also es war gar nicht er, der was ausgeschickt hat, sondern es steckt ja in uns drin. Also es kam nicht von ihm, wie bei den Uhren. Das kam, glaube ich, von ihm.
Ich weiß es
spannendes
nicht.
Kapitel.
Nein, schau mal, es ist ja wurscht, aber wenn du aufwachst und deine Oma hat schon immer so komische Erlebnisse gehabt und das passiert immer wieder. Und also ich bin damit aufgewachsen mit Dingen, die nicht so für uns erklärbar waren. Also meine Urgroßmutter hat den Tod ihres Mannes im Traum gesehen und dann tatsächlich die Feldpost gekriegt, dass er gestorben ist und solche Sachen. Weißt du, du kannst sagen, ja, mein Gott, aber das finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig arg. Also das ist für uns ist es ein bisschen entfernt. Ich glaube, früher waren Menschen viel näher an ihren Träumen und an den es gibt Verbindungen zwischen Menschen und wenn sie zwar lieben und der Mann stirbt, dann spürt das die Frau halt. Ja. Und das war bei meiner Uroma so und die Geschichte habe ich halt kennt, seit ich ein Kind war. Und warum soll ich an dem zweifeln? Also weißt du, ich bin trotzdem nicht so, ich gehe nicht durch die Welt und sage, die Geister. No, das waren alles wir.
Ja, ja. Es ist eigentlich eher ein
Right on. Let's all go.
Right. Du bist Autor, deswegen machen wir eine kleine Autor-Vervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze.
Ui.
Anarchie ist?
Loszulassen.
Oh, das ist schon Anarchie.
Ja.
So schnell.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal anarchisch?
Ich hoffe, dass ich das in gewisser Weise in meiner Arbeit immer bin. Weil Anarchie jetzt für mich sagt, also ist, man kann es politisch sehen und das ist ein schwieriger Begriff, aber ich sehe es halt in meiner Arbeit, heißt Anarchie mal loszulassen und nicht gängige Wege zu gehen, sondern sagen, okay, alles ist möglich.
Ist es denn schwer, loszulassen?
Manchmal in vielen Situationen sicher.
Oder ist es einfach nur, ach komm, scheiß drauf, ich mach's jetzt mal so.
Nein, es ist nicht immer leicht. Also man muss immer wieder dafür kämpfen, dass man loslassen kann. Weil es klingt absurd, weil loslassen heißt ja kein Kampf. Aber in Wahrheit muss man die Bereitschaft haben, was anders zu machen. Das ist für mich, das ist Anarchie.
Ja.
Nicht, aber Anarchie heißt einfach, glaube ich, die Regeln nicht zu akzeptieren, die es schon gibt.
Ja.
Sondern zu sagen, es gibt jetzt keine Regel. Und zum Beispiel, Buchschreiben ist eine Form von Anarchie, weil ich kann sagen, ich schreibe jetzt die Wörter und Buchstaben in der Reihenfolge auf, wie es mir taugt. Und natürlich gibt es dann, es füllt sich dann eine Seite und vielleicht ein Kapitel, aber hey, ich habe alle Freiheiten.
Du schreibst das Buch.
Ja.
Das muss nur jemand nehmen dann. Also
Und für einen Verleger gut.
Du, Michi, könntest du die Buchstaben vielleicht noch ein bisschen in eine andere Reihenfolge bringen?
Ja.
Dann ist es leichter zu verstehen.
Ja, könnte ich. Ich möchte. Oh. Ja, ich will.
Ja, ich will. Okay, noch ein ganz allgemeiner Begriff. Liebe ist?
Ja, ein Gefühl, das ein bisschen stärker ist als das, was man vorher gekannt hat.
Kennst du noch diese Cartoons aus der Bildzeitung früher?
Ja.
Liebe ist.
Bild hat es bei uns nicht gegeben, aber ich kenne es von anderen.
Die so richtig lahm.
Die waren richtig lame.
Also richtig lahm, oder?
Aber ich habe keinen einzigen lustig oder interessant gefunden.
Ja.
Liebe ist und keiner hat. Es war niemand, kein einziger hat gezündet, oder?
Ich in meiner Erinnerung, aber das ist ja wirklich Jahrzehnte her.
Wir haben das doch jahrelang jeden Tag oder jede Woche irgendwo gesehen und jedes Mal haben wir gedacht, hä?
Genau so. Ja, Liebe ist.
Liebe ist und die kommt nichts. Na klar, was soll da kommen? Ich meine, aus einem Bild, das ist zu schwer.
Stimmt.
Die Aufgabe war zu schwer.
Liebe ist, zusammen in den Sonnenuntergang gehen. Was siehst du? Zwei die Händchen halten. Liebe ist, zusammen zu kochen. Zwei die Händchen halten. Es war auch ein bisschen monoton.
Also scheiße. Es war einfach nicht lustig also, und gut.
Ja. So, besonders glücklich bin ich, wenn... Und es muss jetzt auch nichts sein, was man erwartet. Also du musst jetzt keine Erwartung erfüllen, wenn ich mit der Familie zusammen bin oder sowas. Es darf jetzt wirklich ein Moment sein, der auch wirklich nur dir gehört.
Ich muss zugeben, ich war besonders glücklich, als ich ganz alleine Champions League geschaut habe. Paris Saint-Germain spielt das Rückspiel in Barcelona und Barcelona steigt auf, nachdem sie 4-0 verloren haben in Paris und gewinnen 6-1 mit einem Tor in der letzten Minute. Ich bin schreiend auf meinem Ding, ich habe so einen Kamin, wo man sitzen kann, bin gestanden und habe nur mit mir ganz alleine schreiend mich gefreut über Messi und die Barcelona-Mannschaft, weil sie es geschafft haben. Ich schwör's dir, ich bin sehr einfach gestrickt.
Ist Sturm Graz eigentlich deine Mannschaft?
Ja.
Okay, wie sind die? Wie
sind die super, die sind sehr gut. Waren Meister jetzt wieder und sind eine tolle Mannschaft, wirklich. Wir haben sehr viel Freude damit.
Gestern Abend vorm Schlafengehen,
habe ich Aufzeichnungen gefunden, tatsächlich, wo drinnen gestanden ist, das, was ich später in mein Drehbuch bei Contact geschrieben habe. Ich habe mitgeschrieben auf meiner Reise in Amsterdam. Ich habe mitgeschrieben, was mir alles passiert ist. Und ich habe die zufällig gestern vor dem Schlafengehen gefunden, gelesen und heute habe ich es wieder angeschaut.
Hast du nicht auf einem Hausboot gewohnt in Amsterdam eine Zeit lang?
Das habe ich nur erfunden.
Das hast du erfunden. Das ist mein Hinterkopf noch.
Ja.
Du siehst, man erfindet Dinge und sie bleiben.
Moment, ich habe es gut gestohlen. So ist es. Ich habe es für einen Onkel erfunden. Also erfunden heißt, es hat mir jemand tatsächlich erzählt, er hat in Amsterdam gelebt auf einem Hausboot mit 4 Weiber und 3 Kilo Koks. Du brauchst keinen Fernseher.
Das war der Schnack.
Ja. Das ist es. Das hat mir jemand erzählt.
Das war der Schnack.
Ich meine, wie kann man so, also das ist einfach so gut, der Satz ist so, das ist Poesie und er ist so daneben, aber gleichzeitig so ehrlich, weil der Mensch dann auch so ein arges Leben gehabt hat und das habe ich für einen Onkel verwendet. Ich habe es dann dem Onkel, also meinem Onkel Mike gegeben, im Film und im Roman.
Siehst du, es ist noch gar nicht so lange her. Stimmt. Dann erinnere ich mich.
Ja, so glaubst daran, du, dass ich auf dem Hausboot gelebt habe.
Vom letzten Mal. Ich habe geglaubt, dass du...
war
jetzt zufällig auch wieder Amsterdam. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal Amsterdam erwähnt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Moment mal, Amsterdam, das war doch eine Zeit.
Das war
deine Hausbootzeit. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Man hört es vielleicht jetzt. Dieses Knacken vom Schreibtischsessel.
Ach, ja?
Das höre ich oft.
Bist du so ein unruhiger Typ auch?
Also nein,
so
aber ich bin eigentlich gar nicht so unruhig, aber man lehnt sich mal 2 Zentimeter vor und zurück und dann hört man so dieses...
Ja, wir hören es jetzt auch.
Ja, weil ich habe Drehbuch oft und schreibe andere Sachen und das ist mein Geräusch. Das habe ich, glaube ich, am öftesten gehört.
Sau schön. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt...
Ja.
Dann?
Sag ich, danke Reißverschlussprinzip, mein Freund.
Danke Reißverschluss. Bist du ja sehr besonders im Straßenverkehr. Genauso
schimpfe
möchte man es haben.
Ja? Schimpfe gerne, ja.
Aber dann auf Storsteirisch.
Ja, auf Storsteirisch, normal. Aber lustigerweise, meine Tochter ist letztens mitgefahren, meine schon 24-Jährige, und dann habe ich einen beschimpft mit Du Sünder. Und wir haben uns beide so abgehauen, weil wir nicht, ich weiß auch nicht, woher dieses Schimpfwort plötzlich aus mir gekommen ist. Und sie hat es auch überhaupt nicht gepackt, dass ich einen, der als Scheiße gefahren ist, einfach als Du Sünder. Eben, eigentlich ein hochdeutsches Wort, weißt du, biblischen Ausmaßes.
Das stimmt.
Du Sünder, das ist fast so wie, hallo, ich weiche zurück vor der Kraft des Richtigen, du schlechter Autofahrer.
Obwohl es immerhin das Wort Verkehrssünder ja gibt.
Vielleicht kommt es daher,
hattest du das deshalb im Hinterkopf.
Aber hey, aber weißt du, das Sünder ist so das Letzte.
Das ist wirklich
du, so, weißt du, so, ach du Verkehrssünder. Aber wahrscheinlich doch ist es auch doch aufgerutscht. Ja.
Okay. Was ist der beste Fluch auf Storsteirisch?
Boah. Auf Storsteirisch ist für mich, ich weiß nicht, Storsteirisch der beste Fluch auf Storsteirisch. Ich ist jetzt leider nicht mehr so.
Der Herr Schauspieler muss ein bisschen umdenken.
Ja. Sagen Sie einen Witz. Ja, da bin ich ganz schlecht. Da bin ich wirklich, jetzt ohne Schmäh, ganz.
Ich wollte ja nur einen Fluch haben.
Ja,
das muss ja wohl leichter sein als ein Witz.
Das ist nicht leicht.
Nein, okay, gut. Nein, das muss ja auch nicht sein.
Wenn wir es im Laufe unseres weiteren Gesprächs einfach dir alles fallen lassen.
Okay? Genau. Wenn dir irgendwas mal nicht gefällt, dann fluchst du einfach auf Storchsteirisch.
Ja.
So. Und dann noch das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Oh. Wow.
Du hast eine diebische Freude gerade daran, nachzudenken. Das. Ja.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, ich glaube tatsächlich, dass es... Also ich weiß nicht, ich bin jetzt einfach ehrlich, was das erste Bild ist, was gekommen ist, ohne dass ich darüber groß nachdenken kann.
Ja.
Das ist so... ist halt so. Ich gebe es einfach so. Das ist es gibt halt Plakate gegeben in den 70ern, die John Lennon und Yoko Ono machen haben lassen. War is over steht da. Die haben es plakatieren lassen in den Städten und gegen den Vietnamkrieg. Ja. Ich glaube, das klingt jetzt total beschissen, aber War is over, finde ich, ist mein erster Gedanke.
Schön. Ja, aber du hast es dir ja nicht stechen lassen. Also du kannst ja alles nehmen.
Du kannst aber nur stechen lassen.
Du könntest du. Hast du eins?
Arschkrätzen finde ich übrigens nicht so schlecht.
Arschkrätzen?
Ja, Arschkrätzen. Ich weiß nicht, ob das steirisch ist. Du Arschkrätzen.
Aber es ist ein Schimpfwort.
Sicher.
Ja, jetzt sicher. Safe. Das ist safe ein Schimpfwort, oder?
Das ist
safe ein
Schimpfwort.
Sprechen deine Kinder auch schon so? Hey Papa, das ist safe ein Schimpfwort. Hey Papa, das mache ich safe nicht.
Ich glaube, wir verarschen schon safe ein bisschen jetzt.
Sogar, die haben schon die Stufe erreicht.
Ja.
Ich probiere mit dir heute mal was ganz Neues aus.
Ja.
Und zwar, wir können mal. Nee, ist total harmlos.
Nein, ich habe jetzt gerade so einen Marco-Wander-Anfall. So. Nee. Nee, will ich nicht. Also der Marco redet jetzt nicht Hochdeutsch. Ich weiß nicht, warum er jetzt plötzlich Pfiff-Chinesisch redet. Aber
der hat auch gar nicht gesagt, will ich nicht, sondern einfach nur, steht im Buch. Das will ich nicht beantworten. Das will ich nicht im Buch. Steht im Buch.
Steht im Buch.
Das könntest du dir auch behandeln. Ich ermittle mit dir zusammen deine Werte, deine wichtigsten Werte im Leben.
Blutwerte.
Das finde ich total spannend. Ethnische Werte.
Ach so.
Ich wollte ethnische Werte sagen. Hier sind 20 Werte aufgelistet. Ah, ich gebe dir mal einen Stift und eine Stufe 1, denn ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Du musst natürlich da sehr ehrlich sein, aber das sind ja auch alles durchaus positive Sachen. Du musst erst mal 5 Werte streichen, die dir am wenigsten wichtig sind. Na, also ich kann ja mal lesen, wir haben so Freiheit, Ehrlichkeit, Sicherheit, Liebe, Erfolg, Gerechtigkeit, Kreativität, Gesundheit, Anerkennung, Spiritualität, Verantwortung.
Kann man nichts streichen.
Aber du musst.
Nein,
du musst.
Muss gar nichts.
Natürlich muss man. Natürlich muss man nicht. Aber es ist hochspannend.
Ja, gut,
und es sind ja alles positive Sachen.
Passt.
Hochspannend, seine Top 3 zu ermitteln. Die 3 Werte, die einem am wichtigsten im Leben sind. Also Humor, Vertrauen, Respekt, Familie, Unabhängigkeit, Wachstum, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft.
Ja. Ist jetzt was lustig, ehrlich.
Und es ist ja eine positive Sache. Es ist, wenn es dir irgendwann mal schlecht geht, weißt du, und du vielleicht mal so eine depressive Phase hast, dann hilft es, seine Werte zu kennen und mit Hilfe dieser Werte sich daraus wieder hochzuarbeiten.
Okay, ich kann gleich die 5 coolsten machen. Ach Gott, du musst es echt nicht leicht.
Naja, aber du liebst doch auch Herausforderungen. Machst du jetzt schon die wichtigsten, oder? Ach, du machst jetzt die wichtigsten.
Ja.
Okay, dann nimm die 5 wichtigsten.
Ja.
Alles klar. Also wir haben das Ganze übersprungen. Von den verbleibenden 15...
Ist das blöd?
Ist gut. Hättest du nochmal 5 weitere streichen müssen, dann bleiben 10 übrig und dann nochmal 5 Werte streichen und dann bleiben 5 übrig. Man kann das nur Schritt für Schritt machen. Aber wenn du die 5 wichtigsten auswählst, ist es auch gut. Das ist das, was wir am Ende wollen. Und es ist wirklich schwer, weil man alles haben möchte. Es geht aber darum, welches ist einem, wenn man ganz ehrlich ist, am allerwichtigsten. Und es geht auch nicht darum, so auszuwählen, dass man anderen gefällt, sondern was dir wirklich nur dir persönlich auch wichtig ist. Und da muss auch Familie zum Beispiel nicht dabei sein, denn es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Dass Familie wichtig ist, ist ja völlig klar.
Ja, das finde ich super eigentlich. Ich bin schon dabei.
Mhm.
Ich hab's.
Du bist ja auch schließlich einer, wie ich am Anfang gesagt habe, der gerne Ja sagt auch.
Ja, weißt du? Ich habe kurz Nein gesagt, Katastrophe, bis jetzt war es lustig und jetzt mache ich mit und bin dabei.
Gut, okay. Welche 5 hast du ausgewählt?
Ich habe ausgewählt Freiheit, Liebe, Kreativität, Abenteuer und Humor.
Also Humor ist bei dir völlig klar, weil auch alle deine Rollen oder deine Drehbücher transportieren immer einen gewissen Humor. Das ist völlig klar. Du brauchst nur sagen, das Wetter ist schön. Nein, das ist doch so. Und es ist Humor drin. Oder empfinden nur wir Deutschen das so?
Es ist Humor, wenn das Wetter schier ist. Das Wetter ist schön.
Also nein, Humor, schon, völlig klar, es ist wichtig. Humor füttert deine Kreativität. So, Kreativität ist natürlich super. Du musst dich ausdrücken. Logisch. Also du bist ein Ausbund an Kreativität. Kann ich nachvollziehen. Freiheit ist interessant.
Ja.
Krass. Hast du genug Freiheit?
Na.
Nie, ne?
Na.
Hat man nie.
Gut. Das ist ein Thema. Also das ist ganz sicher ein Thema von mir selber, das mit meiner Persönlichkeit, weißt du, wie man halt geprägt ist, ob man es braucht, ob man es hat, ob man es, warum will man es, warum?
Ja.
Was ist es? Ja. Aber ich weiß, dass es extrem wichtig ist.
Und ganz ehrlich, wie viele Kinder hast du? 4?
Ja.
Insgesamt? Ja, 4, ne? Mhm. Mit 4 Kindern hat man eigentlich keine Freiheit. Also das 4 Kinder zu haben, ist toll. Es ist eine Sensation und das Wichtigste auf der Welt. Aber man hat keine Freiheit.
Moment. Das ist ein Riesenthema. Ja. Tatsächlich, finde ich ganz wichtig. Aber ich würde dir nicht zustimmen.
Mhm. Ah, mhm. Weil?
Weil ich glaube, sonst könnte ich nicht leben.
Okay.
Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Freiheit mehr. Das war für mich sicher, bevor ich Kinder gehabt, immer ein Problem zu sagen, hey, wie kann ich meinen großen Freiheitswunsch ausleben, wenn ich dann Kinder habe? Wie soll das alles gehen? Das geht doch gar nicht. Und ich irgendwie doch gelernt, dass es geht. Und deswegen würde ich, wenn ich jetzt sagen würde, das geht nicht. Ich meine, die Frage ist dann die Definition. Was heißt Freiheit? Ne? Ich habe immer Verantwortung. Die habe ich immer.
Stimmt.
Aber ich muss mir die Freiheit geben und wenn die Freiheit in meinem Kopf ist oder in meinem Herzen, dann ist das eine Freiheit und so will ich das sehen. Ja.
Ja, du hast außerdem so viel Freiheit, weil du natürlich auch beruflich schon unterwegs bist. Das ist auch ein Stück Freiheit, man ausleben kann. Ja. Du hast ein Champions-League-Spiel alleine zu Hause geguckt an einem Abend. Das ist Freiheit.
Das ist verrückt, tatsächlich. Ja. Ja. Das ist ganz, es kommt auch nicht ganz oft vor. Aber ich will nur sagen, ich schaue gern mit dem Maris, meinem jüngeren Sohn, das an, weil er so ein Fan ist wie ich, ja, und weil wir es gern gemeinsam anschauen. Ich hätte es lieber mit ihm angeschaut, aber es war halt so. Es hat sich so ergeben, weil er schlafen hat müssen.
Alles toll. Ist Maris der Downy, wie du immer sagst?
Nein, das ist der Janosch.
Ach, das ist der Janosch.
Der Maris hat mitgespielt im Onkel auch.
Drei Stück haben wir mitgespielt, oder? Drei Kids gleich.
Ja, genau.
Plus das Baby.
Das Baby.
Oh Gott, das Baby, das ist ja noch total klein.
Das war klein, jetzt ist es schon 6 Jahre und heißt Cosima.
Du willst mir nicht gerade erzählen, dass ihr den Onkel vor 6 Jahren gedreht habt?
Doch, das vor 5, sie war 1.
Ach du, das...
Schon so lange her, weil das hat so 2 Jahre gedauert, bis der Film überhaupt rausgekommen ist. Und wir arbeiten übrigens jetzt gerade dran, auch mit dem WDR und so weiter, ob wir den nicht mal auch im deutschen Fernsehen zeigen, den Onkel, der wurde noch nie gezeigt.
Ach, guck mal.
Ja, auch nicht, gar nirgends.
Okay, aber es kommt dann ja.
Ja.
Wahrscheinlich auch. Ach, so lustig.
Das ist so lange.
Ich weiß ja, wann die Anke bei euch war in Österreich und ihr gedreht habt da in dem Haus.
Ja.
Aber dass das schon wieder 5 Jahre her ist.
Es ist genau... heute oder gestern vor 5 Jahren haben wir Drehbeginn gehabt. Ja.
Wahnsinn. Haben deine Söhne deine Fußballleidenschaft übernommen übrigens?
Der Maris schon, der Janosch schaut gern Fußball mit mir, mein Dani Janosch schaut gern, ist interessiert ihn dann mäßig, aber er schaut gern.
Okay.
Er sagt, gehen wir Fußball schauen? Sag ich, schau mal Fußball und dann macht er was anderes nebenbei. Aber
auch
gut,
oder?
Ist doch auch angenehm.
Und das ist Freiheit wieder.
Richtig.
Weißt du, für dich dann auch wieder Freiheit, wenn er was anderes macht, ist doch super. Gut, dann haben wir also diesen wirklich wunderbaren Begriff Freiheit, haben wir.
Ja.
Was fehlt noch?
Ich habe jetzt, warte mal, ich habe Humor,
Freiheit,
Kreativität. Liebe, Kreativität und Abenteuer.
Abenteuer.
Ja, ich wusste, dass du darüber reden möchtest.
Ja, weil es interessant ist. Ich hätte zum Beispiel kein Abenteuer bei mir drin. Mhm. Wo hast du dein Abenteuer oder in welcher Phase deines Lebens hast du diesen Wert am meisten ausgelebt? Abenteuer. Ist ja immer Unbekanntes, oder?
Ja. Ich habe das immer wieder ausgelebt und versuche es auch jetzt auszuleben. Nur die Frage, was sind die Abenteuer? Ich meine, früher war es halt so, dass man gesagt hat, man geht in den Wald und raucht heimlich Zigaretten mit 10. Ja, wir machen ein Feuer heimlich. Und heute ist es halt das Abenteuer woanders, vielleicht andere Menschen zu treffen oder in ein Land zu fahren. Oder für mich ist es Abenteuer auch zu schauen, wie geht's Wie geht's ja Beziehung aus? Also das ist ja auch ein Abenteuer, weißt du? Ich würde es nicht so eng sehen. Ich glaube, dass Abenteuer für mich nur wichtig ist, weil ich immer glaube, dass das was ist, Neues zu sehen, weißt du, Neues zu erleben, was reinzunehmen, zu schauen, was passiert, weil mich Menschen interessieren, mich interessiert das Leben. Ich will wissen, was los ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich erlebe keine Abenteuer mehr, dann denke ich mir, okay.
Das mit dem Neuen, das kann ich total nachvollziehen. Auch ich will Neues, ich will wissen, was los ist. Ich finde nur, der Begriff Abenteuer ist noch viel größer als Neues kennenlernen.
Ja.
Ich finde, Abenteuer ist noch ein bisschen mehr über eine kleine Klippe springen, mit großer Sicherheit. Also man kommt schon auf der anderen Seite an.
Naja,
wir müssen nicht gerade Indiana Jones sein. Aber ich finde, Abenteuer ist auch immer so ein bisschen über eine Grenze.
Ich glaube ja, und ich glaube aber Abenteuer eben, schau mal, man kann es ja fast als romantischen Begriff, Abenteuer, es ist so, wie soll man sagen, Geschichten, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, weißt du, also man denkt, ja, da geht's ums Leben, es geht darum, ich glaube, Abenteuer hat für mich fast was Kindliches auch, zu sagen, mit kindlichen, naiven Augen auf die Welt zu schauen und reinzustolpern und zu sagen, hey, wow, lass uns das anschauen, lass uns dorthin gehen, lass uns da reingehen in das Haus, wir wissen gar nicht, was drinnen ist. Und wenn ich diese naive, kindliche Sicht als Abenteuer beschreiben möchte, dann kann ich das auch auf einen Erwachsenen oder auf einen 50-Jährigen ummünzen, zu sagen, lass uns anschauen, was da drin ist. Ja. Und vielleicht ist da drin nur das Leben von anderen Menschen, das wir nicht kennen und das wir kennenlernen will. Und es ist ein Abenteuer.
Fällt es dir leicht, dich in andere Menschen hineinzuversetzen? Das ist ja gerade so bei Partnerschaftsstreitigkeiten und so. Wir sehen ja immer nur uns selber. Oder einer fährt schlecht im Verkehr, dann schimpfen wir auf den ohne, und da sind wir wieder bei der Parallelität der Dinge, ohne zu wissen, was in seinem Leben alles gerade passiert ist. Wer hat eine schlechte Nachricht bekommen oder ist aus einem bestimmten Grunde abgelenkt. Irgendwas, was wir verstehen würden, aber in dieser einen Sekunde schimpfen wir erst einmal, ohne uns für diese andere Person zu interessieren. Es ist immer sehr schwer, die andere Position zu verstehen, wenn man gerade für seine eigene eintreten muss.
Ja, ich glaube, ich bin ganz sicher, das passiert mir hundertprozentig. Ich weiß es auch. Das ist sicher auch, keine Ahnung, wie soll man sagen, ist das ein Makel? Ist das etwas Menschliches? Es ist hundertprozentig. Ich glaube, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, mich in andere reinzuversetzen, indem ich als Figur spiele, muss ich mich in andere, indem ich schreibe, versetze ich mich dauernd in alle Figuren rein. Aber sicher fällt mir das leichter, als im Privaten, mich da was reinzuversetzen. Ich glaube, dass es mir schon gelingt, aber ich schaffe es sicher nicht immer gut.
Nein, wer tut das? Niemand.
Weiß ich nicht. Ich sicher nicht. Und ich glaube auch, dass da ist sicher Luft nach oben, sagen wir mal.
Neulich habe ich einen schönen Satz gehört von Lars Ament. Sagt dir der was?
Ja.
Lars Ament ist so ein Life-Coach. Der hat damals Dies bescheuerte Herz geschrieben. Das wurde verfilmt mit Elias Mbarek über so einen Jungen, der nur mit einem halben Herz aufgewachsen ist. Und er hat den Satz gesagt, das Leben will nicht, dass du perfekt bist. Das Leben will einfach nur, dass du dich zeigst mit deinen Talenten und deinen Interessen.
Ja.
Und das sozusagen beisteuerst zur Gesellschaft. Das Leben will nicht, dass du perfekt bist.
Voll. Ich meine, das habe ich eigentlich, ja, vielleicht hat man das viel zu sehr internalisiert, aber das würde ich sofort unterstreichen.
Ja.
Ich glaube, dass viel aus dem, das ist das Glück, was ich gehabt habe mit den Menschen, mit denen ich zusammen angefangen habe, Theater zu spielen und so, dass das ganz stark ein Punkt war, zu sagen, wir stellen uns nicht hin und zeigen eine perfekte Version von uns, sondern wir zeigen alles andere mit. Also das klingt jetzt so blöd, aber das hat was auch mit dem zu tun, wie ich Kunst sehe und auch das Leben. Also, weil das spricht mir aus der Seele. Vielleicht darf man nicht auch nicht zu streng sein, sondern zu sich.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das nennt sich doch Selbstfürsorge, glaube ich, oder? Dass man nicht so streng ist mit sich selber.
Selbstseelsorge vielleicht.
Selbstseelsorge, okay. Ja, das hast du kreiert.
Das habe ich kreiert jetzt.
Du liebst Sprache.
Ja.
Du liebst Sprache. Und ich habe mir, als
ich muss noch eins sagen, Entschuldigung, bist du schon weg von dem Wertespiel?
Nein.
Achso, du bist noch dabei. Ich wollte dann nur sagen, okay.
Ja, sag mal.
Entschuldige.
Nee, sag mal.
Let's go.
Nee, ich wäre ja weitergegangen jetzt.
Aha,
ich dachte, du warst durch.
Ich bin bei der Liebe, weil
die Liebe haben wir noch nicht.
Ja, und ich...
Interessant, dass du dich wirklich für diesen sehr allgemeinen Begriff entschieden hast.
Ich habe mich dafür entschieden aus mehreren Gründen, weil tatsächlich, ich glaube, in einer Form von kosmischem Grundzustand, die man zum Beispiel, wenn man Glück hat, erreicht auf verschiedene Möglichkeiten, wie Meditation oder keine Ahnung, was auch immer. Liebe, das Wort ist das, du fühlst, ohne dass du es beschreiben kannst. Das klingt komisch, ist aber so ein bisschen selbst erlebt, auch immer wieder. Und ist ein Zustand, der von Literatur bis Musik immer wieder besprochen wurde und dadurch Gefahr läuft, schal zu werden. Ja,
ganz
und nichts zu bedeuten, Love, ja, Liebe. Nur, es ist mir wurscht, weil ich glaube, dass in der Liebe oder wie immer man das nennt, das ist ein Grundgefühl, das die Welt ausmacht. Und deswegen ist es für mich jetzt ein wichtigeres Gefühl, also jetzt Familie, das hängt für mich da mit drinnen. Weil in der Familie hat man die größte Form von Liebe, weil man es direkt spürt und deswegen habe ich das subsumiert unter Liebe. Das ist für mich größer als Familie, weil ich glaube, es ist auch schöner, wenn ich generell lieben kann, als jetzt sage, ja, mir ist jetzt nur meine Familie wichtig, weißt
du? Ja.
Die Familie, das ist halt auch ein bisschen schon.
Erinnerst du dich noch an irgendeinen konkreten Moment, wo du wirklich auf unerklärliche Art und Weise Liebe gespürt hast, wo es dich quasi überkommen hat, wo du denkst, ja, das ist Liebe?
Also, ich kann mir ganz genau an die Geburt meiner Tochter erinnern, mein erstes Kind, und wie ich das erlebt habe in dem Moment, das war so ein überwältigendes, neues Gefühl der Liebe, so pur und ohne irgendwas, dass ich sage, ja, sicher erinnere ich mich. Das war bei jedem Kind wieder. Mhm. Und deswegen, ja, die Antwort ist
ja. Ja. Natürlich, die Geburt. Ich hatte mir, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ein bisschen, habe ich mir diesen Begriff Sprachliebe notiert und ich weiß aber nicht mehr warum. Das ist so lustig. Und ich habe, und ich schenke dir noch ein Wort.
Bitte.
Okay, und du sagst mir, welches Wort du gerne hättest. Es ist ein Wort, das es nur in einer Sprache gibt. Und es gibt es eben nicht in anderen Sprachen. Möchtest du das Wort haben für das Kaufen von Büchern und das Stapeln dieser Bücher ungelesen zu Hause? Dafür gibt es ein Wort. Oder möchtest du...
Welche in einer anderen Sprache jetzt? Oder?
Genau, das wäre ein Wort in einer anderen... Ach ja? Komm, ich gehe sie einfach mit.
Ja,
was machen
durch?
Wir dieses Katz-und-Maus-Spiel hier? Wir haben noch ein paar Minuten. Also, und ich finde das Wort einfach wunderbar. Das Kaufen von Büchern und das Stapeln dieser Bücher ungelesen zu Hause, das nennen die Japaner Tsundoku.
Tsundoku.
Ja, Tsundoku.
Mal klar aufschreiben.
Großartig, oder?
Ja,
Tsundoku. Dann gibt es ein Wort im Finnischen für eine tiefe, unerschütterliche innere Stärke, besonders in aussichtslosen Situationen. Die haben fucking Wort dafür.
Wie geil.
Und das ist ganz kurz. Sisu.
Auch ganz wichtig.
Ich gebe dir den Zettel gleich auch mit.
Toll.
Hier. Ja, ganz lustig ist, auch im Finnischen, eine Entfernungsangabe, so weit wie ein Rentier gehen kann, bevor es eine Pause zum Urinieren braucht. Das nennen die Poronkusema.
Ah.
Das ist die Entfernung zwischen zweimal Pinkeln.
Alter.
Ist es nicht? Nein, und das ist ja das Schöne. Ich meine, im Deutschen haben wir ja selber Wörter, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Fernweh. Es gibt es nirgendwo in einer anderen Sprache. Fernweh. Schön. Nur wir Deutschen haben das.
Schön.
Feierabend.
Das gibt
im Deutschen. Es gibt nur im Deutschen. Na, überleg das du mal, ist das nicht krass?
Der Deutsche wird feiern, wenn der Abend kommt.
Ja, aber Feierabend.
So, Tag
oder,
ist traurig genug.
Oder
in Deutschland.
Oder als Fußballfan, das Wort Torschlusspanik ist ein deutsches Wort.
Kommt das aus dem Fußball?
Wahrscheinlich schon.
Oder kommt das eher Torschluss, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt mal, es ist ja Torschlusspanik, oder?
Ist es, nicht? Es ist wahrscheinlich, dass, also ich würde vermuten, es kommt wirklich aus dem Fußball. Also es geht ja darum, die Angst, eine wichtige Gelegenheit zu verpassen, wenn die Zeit knapp wird.
Ah,
Torschlusspanik. Das,
echt?
Das wiederum hat nichts mit Fußball dann eigentlich zu tun.
Naja, sicher. Aber ich habe mir gedacht, Torschlusspanik kommt so wie, hey, sie sperren uns gleich die Tür der Stadt zu, wir müssen zurück.
Ja, vielleicht ist es das ja auch. Ja. Vielleicht ist das Wort viel älter als die Erfindung des Fußballs.
Man weiß es nicht. Ich glaube, Fußball ist das älteste Spiel der Welt.
So. Und, ach, das Wort kennst du natürlich, das Gefühl von Gemütlichkeit, Geborgenheit, Wärme und Wohlbehagen in angenehmer Atmosphäre. Das heißt im Dänischen, das kennst du.
Gemütlichkeit.
Kennst du nicht, ne? Hygge. Hygge kennst du, oder?
Hygge.
Ja?
Na,
ach so, das ist schon Hygge. Ich glaube, da wird viel geworben.
Ja,
mit,
Hygge.
Hygge mit Y.
Geläufig vom Hören, aber keine Ahnung.
Ja.
Das ist es, okay.
Und ganz zum Schluss, aus der Maori-Sprache in Neuseeland, der Begriff für Familie im umfassenden Sinn, also nicht nur Blutsverwandte, sondern auch enge Freunde oder eine Gemeinschaft. Wenn du mit denen ein Familiengefühl empfindest, dann heißt das einfach Wanau.
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 Wanau. Das heißt eine Stunde auf Englisch. One hour, ausgesprochen mit asiatischem Akzent. One hour.
Ja, aber das ist interessant, das, dass man so einen Begriff Familie mal etwas weiterfasst.
Das ist, was wir vorher geredet haben, unter Liebe und Familie, das ist eine weit... Sehr schön, sehr schön.
Und die Indonesier haben ein Wort für einen Witz, der so unlustig ist, dass man gerade deshalb lachen muss.
Das, wie heißt das?
Und Yayus, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jayus. Yayus. Ein Witz, der so unlustig ist, dass man gerade deshalb lachen muss.
Das ist super. Du hast Zeit für das, das taugt mir. Schau, dein Beruf ist cool.
Du kannst die aber damit mit, dann kannst du die zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen. Denn mir haben diese Worte auch wirklich große Freude gemacht. Und ich finde es faszinierend, dass eine Sprache für einen bestimmten Sachverhalt wirklich ein konkretes Wort kreiert, an das andere Sprachen aber so nicht gedacht haben. Und was ja auch wiederum etwas über die Kultur aussagt, weißt du?
Das ist großartig. Ich bin vom Sisu am meisten beeindruckt.
Okay, und dazu machst du einen ganzen Film. Ja, okay. einen ganzen Film nur mit solchen Begriffen.
Okay.
Oder so eine kleine Sammlung an Kurzfilmen, die jeweils einen Begriff. Ich wette, dass du dich heute Abend noch an den Schreibtisch setzt und da was
schreibst. Du weißt, dass ich gerade einen Kurzfilm mit der Anke gedreht habe. 30 Minuten. Das ist ein neues, also neu. Für mich, nicht ganz neu, aber fast neues Genre. Einen davor gemacht, 30 Minuten. Das ist total spannend, dass du das jetzt sagst. Und das, wir überlegen gerade, was der nächste sein könnte.
Michael Ostrowski.
Ha.
Ich danke dir für die Begegnung. Es war ein großer Spaß.
Toll.
Auch wenn du zwischendurch mal kurz gezickt hast, ne, bei den Werten, aber du hast dann ja groß Spaß dran gehabt. Immer einer Spaß.
Ohrgrenzen. Das ist das richtige Wort.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen wienerisch ist.
Ja, ja, okay.
Ich sag's nur.
Ich mag das wieder.
Du weißt, was ein Grätzen am Arsch ist.
Ja, wenn so.
Das ist ein Ding, was entzündet ist. Ein
bisschen. Ich verstehe sowas.
Okay. Am Hintern. Ja. Schön, dass wir es so ausklingen lassen.
Mahlzeit.
Alles Liebe. Mahlzeit, es ist Sonntagvormittag.
Ja, juhu. Michael Ostrowski.
Sehr schön. Danke, dass du nach Graz gekommen bist.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wir alle kennen Online-Scams. Aber seit ein paar Jahren ist aus diesem Problem eine Krise geworden. Denn heute gibt es ganze Scam-Fabriken, groß wie Städte. Diese Städte wurden aus dem Boden gestampft, überall in Südostasien. Und hinter den Mauern mit dem Stacheldraht, da scammen Tausende.
There is almost in my compound 5,000 or 6,000 people.
In der neuen Staffel von Legion werfen wir einen Blick hinter die Mauern dieser neuen, riesigen Industrie. Es geht um organisiertes Verbrechen und Milliarden von Dollar.
Illegal online gambling, underground banking, money laundering services.
Unsere Recherche führt uns um die halbe Welt.
I mean, this is a whole lot of evils inside.
Und am Ende wird sich zeigen, es geht um viel mehr als Online-Scams.
There are kidnapping cases, there are murder cases, human trafficking.
Von der ARD und Andan, das ist Legion, House of Scam. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.